Hallo und herzlich willkommen. Es gibt Placebo, es gibt Nocebo, aber gibt es jetzt auch VR-Cebo? Finden wir raus. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Also Magnus, ich habe mich wirklich gefreut, als du ein Thema vorgeschlagen hast, was mit Virtual Reality zu tun hat, wo ich eigentlich gedacht habe, das hast du noch nicht mal gehört, den Begriff.
Genau. Und dann hast du ja gleich so nachgefragt, dass ich verunsichert war, ob ich wirklich über VR, AI, KI oder irgendwas gesprochen habe.
Nee, KI und AI nicht. Du warst verunsichert, wenn ich dir selber deine Verunsicherung erklären darf, ob du über VR oder AR gesprochen hättest. Also es wird übrigens sehr schnell sehr medizinisch. Virtual Reality heißt, man hat eine Brille auf und sieht gar nichts mehr von der echten Umgebung, sondern sieht quasi eine künstliche Umgebung und künstliche Dinge darin. Augmented Reality bedeutet, man sieht immer noch den Raum, in dem man ist oder kann durch die Gegend gehen und sieht dann aber da drin Dinge, die sozusagen nicht echt sind. Also Augmented Reality, schöne Anwendung ist, man geht durch eine Stadt wie Berlin und könnte sich dann neben irgendeinem Wahrzeichen oder so einblenden lassen. Ah, die Siegessäule ist so und so hoch und so alt und so weiter und so fort. Wohingegen Virtual Reality heißt, ich bin zum Beispiel in einer Fantasy-Welt und kämpfe gegen irgendwelche Monster, wenn ich darauf Lust habe.
Genau. Und auch auf Nachfrage konnte ich nicht beantworten, welche dieser beiden Darstellungsformen jetzt in dem Versuch gemacht wurden. Und deswegen hast du nochmal kurz auf die Studie geguckt und bist zu folgendem Ergebnis gekommen.
Genau, ich bin zum Ergebnis gekommen. Es gibt wirklich ganz spannende Ergebnisse daraus, dass das Virtual Reality ist. Also die Leute sind gar nicht mehr in ihrer echten Umgebung, also körperlich natürlich schon, aber von der Wahrnehmung, von dem, was sie sehen, von dem, was sie hören, sind sie sozusagen in einer ausgedachten, kreierten, künstlich erzeugten Welt mit künstlich erzeugten Begegnungen.
Genau, vor mir steht eine Yucca-Palme und ein Tisch mit 5 Stühlen und sobald ich die Brille aufsetze, ist da nichts mehr von, sondern der Raum ist weiß oder schwarz oder gar nicht oder wie auch immer.
Also, was wurde Medizinisches in der Virtual Reality gemacht? Gibt es einen Virtual Magnus Heyer, der kommt und sagt, ich werde jetzt mal ihre Reflexe überprüfen oder der Leuten eine Spritze verpasst?
Nein, da ist im Grunde überhaupt nicht viel passiert. Da kamen lediglich Leute ins Blickfeld und diese Leute gingen dann an denen vorbei oder sie kamen näher und waren dann weg.
Also ich bin irgendwo in einer virtuellen Welt und Leute gehen vorbei.
Genau. Aha. Eigentlich klingt das alles total langweilig.
Und diese Leute, die machen mit mir nichts Medizinisches?
Nein, die machen mit dir noch nicht mal etwas, irgendetwas, sondern im Grunde ist es so, als wenn du durch die Fußgängerzone gehen würdest.
Okay.
Und trotzdem hat dieser Artikel es in Nature Neuroscience geschafft und das ist dann schon eine ziemliche Veröffentlichungswucht. Ja. Das ist schon total eindrucksvoll. Aber wenn man den Anfang von dem Versuch liest, dann versteht man überhaupt nicht, was der Quatsch soll. Aber hinterher wird es dann doch ein bisschen anders. Also 248 Teilnehmer, das ist ja auch eine unfassbar große Zahl von Teilnehmern. 248 junge Männer. Nur Männer, nur jung, aber nicht Männer, bekamen eben eine Brille aufgesetzt und haben dann schlicht und einfach Personen gesehen, die ihnen entgegenkamen. Ja. Und das Einzige, was die Personen unterschied, war, dass einige von denen oder viele von denen oder eine kleine Minderheit, keine Ahnung, sahen irgendwie krank aus. Vor allen Dingen hatten sie Hautausschläge oder so. Oder sie husteten oder so. Also irgendwie sahen die krank aus.
Also gut, bei euch sind alle knackig, kerngesund und so in Castrop-Rauxel. Aber hier in Berlin, wenn man über die Straße geht, Friedrichstraße oder Wilmersdorfer Straße oder so, gibt es schon auch immer ein paar, die sehen aus, als wären sie druff, wie wir hier sagen. Es gibt ein paar, die erkennbar irgendwie schon sehr früh am Tag alkoholische Getränke genossen haben. Aber dann gibt es eben auch natürlich welche, die an einem vorbeigehen, die krank aussehen. Triefende Augen oder du hast es gerade gesagt, Hautausschlag und so weiter und so fort. Manche sehen aus, als ob ihnen schlecht ist. Das kenne ich also. Warum soll ich das also auch noch in der virtuellen Realität erleben?
Moment, sehr gut. Eigentlich, ja, erstens deswegen, weil im Ruhrgebiet gibt es das ja nicht. Ne? Also kranke, betrunkene, Drogenabhängige haben wir hier nicht.
Nein.
Zweitens, wollten Sie bei dem Versuch oder mussten Sie für den Versuch die Anzahl der kranken Personen verändern? Den Anteil? Verändern.
Also das heißt, bei manchen Leuten gab es viele Kranke, bei manchen gab es wenige, meinst du das?
Genau. Wir nehmen jetzt erstmal eine Gruppe, die erste Gruppe. Die erste Gruppe sitzt also, oder steht, vermutlich sitzt sie, sieht Leute vorbeikommen, hat aber gleichzeitig einen kleinen, ja, Vibrator ist jetzt der falsche Ausdruck, aber jedenfalls so ein ganz kleines Plastikteil, was vibrieren kann und denen an die Wange geklebt wird.
Aha.
Das klingt alles ziemlich bescheuert.
Ja, ich frage mich, wenn ich sozusagen, wenn ich in so einer virtuellen Welt bin, was ich ja öfter bin, aber eher aus Gründen des Spielens oder so, und da vibriert auf einmal meine Backe, was ich dann davon halten würde.
Genau.
Ich kenne das so, dass Controller in der Hand vibrieren, aber das andere habe ich noch nicht erlebt.
Es hat mit der virtuellen Welt ausdrücklich überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach ein völlig anderer Sinnesreiz. So.
Okay.
Jetzt bekommen die gleichzeitig einen Knopf in die Hand mit der Aufgabe, wenn es vibriert an der Wange oder Backe, wie wir im Ruhrgebiet sagen, wenn es also an der Backe vibriert, dann sollen sie möglichst schnell auf den Knopf in der Hand drücken.
Okay.
Das tun sie. Und jetzt gibt es eine interessante Beobachtung. Wenn Ihnen eine kranke Person entgegenkommt oder eine Gruppe von kranken Personen entgegenkommt, dann drücken Sie schneller.
Aha. Jetzt könnte man natürlich Hypothesen aufstellen, wie zum Beispiel kranke Leute führen dazu, dass die Menschen nicht mehr so im Moment sind, angespannter sind und dann natürlich auch andere Reize leichter wahrnehmen. Das wäre so einzig, wie ich mir das erklären
könnte. Genau, das wäre jetzt eine mögliche Erklärung. Wir schließen diesen Teil des Versuchs jetzt einfach mal ab, weil er ja irgendwie schon ein bisschen blöd klingt. Zweiter Teil, eine andere Gruppe von Leuten, die bekommen ein EEG aufgesetzt, beziehungsweise man macht mit ihnen eine kernspintomografische Untersuchung. Ich nehme an, aber das habe ich der Studie nicht entnommen, dass die Leute tatsächlich im Kernspin selber liegend diese Brille auf hatten. Es gibt viele Versuche, wo man sowas gemacht hat.
Also ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass sie mit dem Kopf im Kernspin oder in der Nähe liegen, weil ich kenne keine solche Brille ohne Metallteile.
Deswegen weiß ich ja auch nicht genau, ob es so ist. Auf jeden Fall hat man in diesem Teil des Versuchs wiederum den Leuten Menschen gezeigt, die ihnen entgegenkommen, wiederum Leute, die gesund schienen und wiederum Leute, die irgendwie krank schienen, sei es durch Haut, durch Husten, durch irgendwas.
Ja.
Und dann hat man die Reaktion des Gehirns aufgezeichnet. Jetzt quasi direkt einmal mit einem EEG, das sind diese Hirnstromkurven, das ist dieses mit diesen Näpfchen am Kopf, wo du hinterher zum Friseur musst, beziehungsweise eben mit funktionellem Kernspin.
Sagt er übrigens wissend, dass ich eine Glatze habe, will ich nur nochmal allen sagen, die mein Bild nicht kennen. Ja?
Genau, wobei wir ja mal in einer Folge gefragt haben, wie wir aussehen. Und auch die Leute, die uns nicht kannten, hatten eine erstaunlich präzise Vorstellung davon, wie wir aussehen würden.
Ja.
Und es hatte nichts mit unserem realen Aussehen zu tun, aber erstaunlich war, mit welchem Selbstbewusstsein wir glauben, dass wenn wir die Stimme eines Menschen hören, wir glauben, dass wir wissen, wie der ist und wie der aussieht.
Also ja, aber abgesehen davon finde ich, du hast natürlich gerade nicht die Wahrheit gesagt. Es ist nicht so, dass das, was die Leute beschrieben haben, mit unserem Aussehen nichts zu tun hat. Ich finde, das, was die Leute beschrieben haben, ist unser eigentliches Aussehen. Also gerade da, wo sie uns als besonders jung, schön und sportlich beschrieben haben, das ist mein eigentliches Aussehen. Das andere ist quasi nur eine
Hülle.
Erscheinung, würde ich jetzt sagen, im Kantschen sehen.
Ich hatte echt überlegt, worauf du hinaus willst, aber du hast natürlich völlig recht und ich stimme dem zu. So,
gut.
Jetzt haben wir also denselben Versuch und jetzt gucken wir aber direkt ins Gehirn. Eben haben wir ja nur geguckt, wie schnell die Reaktionsgeschwindigkeit ist, die ja in irgendeiner Form dann auch eine Reaktion des Gehirns oder des ganzen Körpers ist. Und jetzt gucken wir aber direkt ins Gehirn und wir stellen schlicht und einfach fest, dass einige Gehirnareale aktiviert werden, wenn man kranke Leute sieht.
Das Fluchtzentrum?
Nein, aber Bedrohungszentren. Also okay. Da wird so eine Stressachse aktiviert, so Hypothalamus-Stresshormon-Regulationsachse. Und das Interessante ist, dass das tatsächlich aktiviert wird, sehr schnell, damit auch deaktiviert wird, wenn diese Probanden entsprechende Personen in ihrer Brille sehen. Das ist umso erstaunlicher, als dass denen natürlich klar ist, da geht jetzt überhaupt keine Gefahr von denen aus, weil die sehe ich ja nur. Trotzdem kann sich das Gehirn erkennbar nicht ganz dagegen wehren, sondern aktiviert Alarmsysteme. Das ist jetzt ja auch noch nicht wahnsinnig spannend, weil man ja denken würde, ja gut, wenn ich eine Gefahr sehe, dann sollte ich mich darauf vorbereiten. Fight or flight, sollte ich eine Entscheidung fällen, möglichst bevor der Säbelzahntiger direkt vor mir steht. Und insofern ist es eigentlich erstmal auch ganz langweilig bis zu diesem Punkt der Studie, weil das genau das ist, was man hier erwarten würde.
Ja, sagen wir mal so. Also ich würde auch erwarten, dass es, man könnte auch bestimmt andere Studien machen, in der virtuellen Realität kommen Polizeibeamte, weiß ich nicht, brutal aussehende Leute oder der eigene Chef vorbei, würde einen wahrscheinlich auch in so einen Zustand erhöhter Aufmerksamkeit versetzen.
Naja, mir würde es schon reichen, Shining zu sehen mit Jack Nicholson. Und dazu bedarf es...
schon ist auch gut.
Ja, klar, genau. Und dazu bedarf es noch nicht mal besonderer Szenen aus dem Film, weil das Schlimme an dem Film ist ja die Tatsache, dass die Bedrohung eigentlich über allem wabert. Und wenn jetzt sein Sohn oder seine Frau durch eine große leere Hotelhalle gehen, dann reicht das schon aus, um mir den Rest zu geben. Also dann würde ich im 128-Kanal EEG ebenfalls meine Bedrohungswahrnehmungsareale im Gehirn aktiviert haben. So weit, so wenig überraschend vielleicht. Interessant wird es jetzt in dem dritten Schritt. Da hat man nämlich eine weitere Gruppe genommen und bei denen hat man das Video jetzt etwas verändert. Man zeigt nur oder fast nur krank aussehende Menschen. Einfach deswegen, weil man Blut abnimmt. Und im Blut will man sozusagen das Immunsystem messen. Und so aktuell geht es nicht. Also EEG macht Reaktionen innerhalb von Millisekunden. Das heißt, du kannst jetzt eine Person sehen und hast eine Reaktion, dann siehst du eine andere, hast eine andere Reaktion. Das geht im Blut naturgemäß nicht, weil die Reaktion träger ist und weil auch die Messung natürlich sehr träge ist. Du kannst nicht millisekundenweise Blut abnehmen. wird auch keinen Sinn machen, weil das Blut muss ja erst sozusagen verändert sein und da muss das veränderte Blut dahin kommen, wo du es abnimmst. Wie auch immer. Mhm. Also insofern gibt man denen jetzt ein anderes Video, ein dauerhaft bedrohliches Video, beziehungsweise eben ein nicht bedrohliches Video. Und dann misst man Reaktionen des Immunsystems im Blut. Und das Interessante ist, dass tatsächlich das funktioniert. Dass man tatsächlich aktivierte Lymphozyten hat. Dass man tatsächlich Teile des Immunsystems aktiviert hat, alleine durch den Anblick von offensichtlich nicht echten, scheinbar kranken, krank wirkenden, bedrohlich wirkenden, aber eben nur durch die Brille gesehenen Personen.
Okay, das heißt, weiß man jetzt nur, Körper, Geist, Gesamtsystem, Mensch ist in einem Ausnahmezustand oder passieren da auch schon Dinge, die mir dann nützen?
Es passieren Dinge, die dir schon nützen. Das Immunsystem bereitet sich vor auf einen potenziellen Erreger.
Das klingt so ein bisschen antiklimaktisch, also nach dem Motto...
Antiklimaktisch?
Vielleicht habe ich das Wort gerade erfunden. Also ich dachte, ich habe jetzt einen Höhepunkt erwartet, so nach dem Motto, und wenn man sieht, der hat Schnupfen, dann werden also sofort alle bekannten Schnupfenerreger, da werden jetzt sofort produziert das Immunsystem Antikörper. Aber es ist so nach dem Motto, ich habe so das Gefühl, wir haben gerade besprochen so, ja, da ist eine Gefahr am Horizont, wir bilden sofort einen Arbeitsplatz.
So. Sag mal, du bist politisch oder durch deine Tätigkeit versaut, keine Ahnung.
Das kann sein, ich bin sowieso versaut.
Aber genau, wir bilden einen Arbeitskreis. Nee, in dem Fall ist es so, die Produktion wird schon begonnen. Also wir bilden nicht einen Arbeitskreis, der sich auf etwas vorbereitet, was passieren kann, sondern wir starten schon mal mit der Abwehrreaktion. Wir feuern nicht aus allen Rohren. Wir feuern erstmal vorsichtig, aber wir feuern schon. Und wir feuern auch auf das Risiko hin, dass das vielleicht gar nicht passiert. Denn auch wenn ich im echten Leben Leuten begegne, die mir entgegenkommen, die irgendwie erkältet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Viren abbekomme, ja nicht 100%, sondern vielleicht 50 oder 10, keine Ahnung. Aber es verschafft mir durch mein Immunsystem natürlich einen enormen zeitlichen Vorteil, wenn ich jetzt schon mal anfange, sozusagen aus den ersten Rohren zu feuern. Das, was man im Blut gemessen hat, ist auch tatsächlich nicht eine vollständige Reaktion, sondern nur eine Teilreaktion. Aber kein Arbeitskreis, sondern schon die ersten Schüsse.
Und unterschiedlich nach dem, was ich sehe? Also Leute, die einen Hautausschlag haben, unterschiedliche Reaktionen als Leute, die husten, als Leute, die schnupfen, als Leute, die sich den Bauch halten und anfangen, Würgegeräusche zu machen?
Das wäre fein. aber das gibt es nicht. Es gibt dann ja auch die schöne Frage, funktioniert das nur über das Auge oder geht es auch über andere Kanäle?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug hinter mir Leute husten höre, da hätte ich schon auch gern, dass mein Immunsystem, also weil zumindest mein Gehirn sagt, hoffentlich stecke ich mich jetzt nicht an auf dem Weg zum Urlaub. Mhm,
genau, ja. Oder wenn du hinter dir Schreie hörst und nicht weißt, weswegen.
Oh Gott, hast du es schon mal gehabt?
Ja, wie, natürlich. Ich hatte vor 2 Tagen hatte ich Schreie bei uns im Garten nachts. Also wir waren noch nicht im Bett. Und also es waren Katzenschreie, aber die waren irgendwie trotzdem komisch.
Oh, Katzenschreien manchmal wie kleine Kinder.
Ja, aber es war in dem Fall anders. Das kennt man ja, ne? Und wir hörten ganz merkwürdige Schreie. Also es waren wirklich eine Art von Schreien. Und dann sind wir raus und dann haben wir gesehen, dass da irgendein Vieh, wahrscheinlich ein Marder in unserem Hühnergehege war. Das war ein bisschen unangenehm. Und wir haben den Marder dann vertrieben.
Also erstens, gab es schon Kollateralschäden?
Naja, es gab verdammt viele verteilte Federn. Also da ist was passiert, aber wir konnten den Schuldigen nicht dingfest machen und wir haben ihn auch nicht gesehen. Mhm. Aber dass es einen Schuldigen gibt, beobachten wir auch am Verhalten unserer Hühner. Die gehen nämlich jetzt wieder rein in ihren Stall.
Das heißt, du hast den Marder nicht gesehen. Du bist einfach sicher, das war ein Marder.
Ja, weil was anderes hätte durch die Maschen nicht gepasst. Ein Fuchs wäre da nicht reingekommen. Zu groß, Frettchen? Zu dick. Keine Ahnung, was ein Frettchen ist. Also jedenfalls irgend so ein Viech. Genau. Aber wenn ich jetzt Schreie höre, kann es ja sein, dass ich auch reagiere. Oder wenn ich Dinge rieche. Was ist das Schlimmste, was man riechen kann?
Was man riechen? Das ist ja Geschmackssache. Geruchssache, besser gesagt. Also meine Freundin würde behaupten, Erbrochenes.
Ja, dem würde ich übrigens exakt zustimmen. Das ist objektiv der schlimmste Geruch und wahrscheinlich auch der akut bedrohlichste. Weil wenn neben dir sich jemand übergibt, dann ist es ja möglicherweise erstens für dich auch riskant, weil du was Ähnliches gegessen haben könntest. Und zweitens riskant, weil das Erbrochene selber ja auch infektiös sein kann. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das Gehirn auf den Geruch von Erbrochenem genauso reagiert wie auf diese visuellen Dinge von krank aussehenden Menschen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es schwieriger ist, freiwillige Probanden zu finden. Erbrochenes könnte man, fällt mir gerade ein und ich entschuldige mich, Erbrochenes könnte man simulieren, denn es gibt ein Lebensmittel, was genauso riecht. Mhm. Das ist dieses schwedische Surströmming, dieser vergammelte Fisch.
Wir
haben das mal ausprobiert. Wir wollten es immer tun, hatten uns nicht getraut. Da war Sommer, wir waren im Garten und dann haben wir mit einem einmal Wasser zur Sicherheit, Handschuhen und ein Pipapo, haben dann eine solche Dose geöffnet. Mhm. Und es ist wirklich unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas so eklig finden würde wie dieses.
Aber ihr habt das wahrscheinlich, naiv wie ihr seid, nicht so gemacht, wie das die Schweden machen, nämlich unter Wasser die Dose zu öffnen, damit diese Gase eben nicht einfach direkt in die Luft gehen. Ne? Habt ihr nicht gemacht.
Naja, wir waren im Garten. Die Gase sind dann ja irgendwann weg. Das Problem ist, wenn du so ein Ding auf den Teller nimmst.
Der Suströmming wird unter Wasser geöffnet und dann gewaschen, bevor man ihn überhaupt auf den Teller nimmt.
Bist du ganz sicher?
Ja, also was heißt ganz sicher? Das wurde mir mal von jemandem gesagt, der das in Schweden öfter gegessen hatte und sich darüber amüsiert hat, wenn Leute das nicht machen.
Also,
dass die dann eben das falsch machen.
Ich möchte darauf hinweisen, wir sind nicht diese Weicheier, wir haben das richtig gegessen. Es riecht wie Erbrochenes. Mhm. Ob es so schmeckt, weiß ich nicht, weil ich nur weiß, wie Surströmming schmeckt. Aber wir haben es dann auch probiert und gegessen und ja. Ja, aber so stelle ich mir das vor und ich denke mir, dass unsere Immunsysteme damals dann auch hochgefahren sind. Halte ich für möglich.
Ist alles möglich. Ich erinnere mich an die schöne Szene, wie ich in der ersten Reihe saß, in dem politische Weltkundeunterricht bei einem Lehrer, den ich wirklich überhaupt nicht mochte, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht, aber neben mir saß mein guter Freund Wolf und wir saßen in der ersten Reihe, weil da niemand den Lehrer mochte, haben alle Leute allen möglichen Scheiß gemacht und er ging also immer natürlich möglichst weit nach hinten, weil er glaubte, dort machen die Leute am meisten Scheiß, was uns in der ersten Reihe da ermöglicht hat, die ganze Zeit quasi ohne irgendwelche Beobachtungen alles Mögliche zu tun, zum Beispiel Kuchen zu essen und Spiele zu spielen und alles Mögliche. Und traditionell saßen wir aber sehr relaxed, kippelnd mit unseren Stühlen, beiden mit der Rückenlehne am Tisch hinter uns. Und ich weiß noch, wie auf einmal eine arme Mitschülerin hinter uns auf einmal anfing, ganz furchtbar zu würgen.
Zu würgen?
Würgen, ja so. Und Wolf und ich gucken uns groß an und gleichzeitig kippelten wir also wieder nach vorne, sodass der Stuhl normal stand, was schön war, weil hinter uns ergoss sich dann ein Schwall von dem, was du besonders eklig findest. Aber wir bekamen nichts ab.
Weil ihr Sekundenbruchteile vorher in die Sicherheitsposition zurückgerutscht seid.
Genau. Sehr wahrscheinlich sind unsere Immunsysteme allerdings voll angesprungen.
Genau. Aber das Ganze ist durchaus interessant, weil man das natürlich nutzen könnte, medizinisch.
Ja, die Frage ist, gibt es dann einen Ermüdungseffekt, wenn man jetzt jeden Morgen sich 5 Minuten mit irgendwelchen krank aussehenden Leuten und seiner VR-Brille dopt, ob dann nach einer Woche das Immunsystem sagt, leck mir am Arsch. Also so viel Bereitschaft kann ich auch nicht machen und einfach mal schlechter wird.
Ja, aber vielleicht gibt es den Ermüdungseffekt nicht. Vielleicht gibt es ihn tatsächlich nicht. Und wenn man das Verfahren in großen Abständen wiederholt oder auch in kleinen Abständen.
Ja.
Aber die Tatsache, dass der Körper eine solche Bereitschaft hat, prophylaktisch zu reagieren, die Tatsache, dass man hier sozusagen ein Beispiel für die physiologische Nachweisbarkeit des Placebo-Effekts hat.
Ja.
Es gibt ja viele Effekte beim Placebo-Effekt.
Ja.
Aber dieses hier kann man tatsächlich sehen, messen, im Blut messen. Das ist schon beeindruckend.
Also sagen wir so, eine Freundin von mir ist Neurowissenschaftlerin, hat mit Sicherheit Zugang zu einem MRT. Ich habe die VR-Brille. Also du bist gerne in Berlin, komm doch vorbei und dann können wir eine kleine Versuchsreihe mit 2 Personen machen.
Naja, gegen die Versuchsreihe mit 200...
Ich würde dann schon eine Menge kotzende Leute vor dir herjagen.
Gegen die Versuchsreihe mit 248 Teilnehmern kommen wir natürlich schwer an. Und wir sollten vorher wirklich, wirklich unbedingt wissen, ob wir mit deiner Brille ins Kernspinn gehen sollten oder nicht. Denn wenn Kernspins so stark sein können, der Magnetismus so stark sein können, dass Rollstühle durch die Gegend fliegen, dann kann man sich auch vorstellen, dass VR-Brillen durch die Gegend fliegen. Und wenn sie in die falsche Richtung fliegen, also nicht vom Kopf weg an die Röhre, sondern durch den Kopf durch an die Röhre.
Ja, das ist dann auch wieder nicht wert. Ja.
Aber das Spannende hier finde ich wirklich die Tatsache, dass es diesen Effekt in dieser Form bisher nicht beobachtet gab. Und man könnte ja fast von einer kleinen Impfung reden.
Naja, Magnus, also du hast ja, sagen wir mal so, man könnte ja auch ohne die Brille jetzt, wir haben ja schon in unserer kleinen Folge jetzt hier mehrere Ideen gehabt. Die eine war, ist es denn überhaupt nur der optische Sinn? Also könnte man sich morgens einfach 5 Minuten husten, würgen und so weiter anhören. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass das Immunsystem dadurch stimuliert ist. Würde das schon reichen mit Fotos? Guckt man sich die Fotos kranker Leute an oder ein Video? Muss es wirklich Virtual Reality sein? Virtual Reality heute ist ja auch noch nicht so, dass das Gehirn gar nicht merkt, dass es nicht die normale Wirklichkeit ist. Also das sind ja alles Sachen, die es sich lohnt herauszufinden.
Ja, also jedenfalls kann man bei Leuten, vielleicht bei immungeschwächten Leuten, vielleicht bei Leuten, die davor sind, irgendwie in gefährdete Gegenden zu fahren oder so, vielleicht kann man tatsächlich die Körper darauf vorbereiten. Und vielleicht kann man tatsächlich dadurch Infektionen verhindern oder andere Dinge. Wir wissen ja in allen möglichen Bereichen von der Suggestionskraft des Körpers. Und dieses hier ist ein neues Beispiel, ein gutes, ein eindrucksvolles, ein nutzbares, vielleicht.
Und jetzt, nur falls das mit der akustischen Variante auch stimmt, was wir hier nur als Hypothese aufgestellt haben, gibt es noch so einen gratis Immunschub am Ende unserer Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.